Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin zurück, ihr seid zurück, wir sind wieder da und ich habe euch etwas mitgebracht. Das ist der starke, stetig wehende, kühle Nordwind aus Portugal. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde, 45 Jahre Psychiatrie, deutsche Psychiatrie, na und? Ich hoffe, ihr habt die Sommerpause genutzt, euch zu erholen und in die eine oder andere Podcast-Folge nochmal reinzuschnuppern. Es sind gerade recht politikdominierende Zeiten. Von einer Richtungswahl ist gerne die Rede bei der bevorstehenden Bundestagswahl. Ja, in welche Richtung bitte? Rückwärts, seitwärts oder gar vorwärts? Oder wie Wolfgang Niedecken am Ende seines Konzerts am 10. August 2021 in Köln den Zuhörerinnen und Zuhörer zurief: Lasst euch impfen und geht unbedingt wählen, aber wählt keinen Scheiß. Denn wie gesagt, am 26.09.2021 ist Bundestagswahl. Und die Empfehlung des Kölner Künstlers, Bildhauer und Grafiker Markus Döhne auf einem von ihm überarbeiteten Plakat lautet einfach: Willi wählen. Zu sehen ist auf dem Plakat Willy Brandt im blauen Jeanshemd, irgendwo und irgendwann im Sommer draußen sitzend, Zigarette im rechten Mundwinkel und Mandoline spielen. Also dann. In dem Sinne hört ihr heute den ersten Teil eines spannenden Gesprächs mit Gudrun Tönnes, das wir dieses Mal ausnahmsweise schon am 10. August geführt haben. Den zweiten Teil wird es auch schon nächste Woche, Freitag, ausnahmsweise in einer Extra-Ausgabe zu hören sein. Denn die Episode am regulären Erscheinungstermin am Freitag, den 24.09., wird psychiatriepolitische Themen eventuell auch mit einem kurzen Gespräch mit einem Politiker vorbehalten sein.
Ich sehe überall, in all diesen Vereinen sehe ich tatsächlich auch, ne, die üblichen, dieses übliche sich aufeinander beziehen oder auf Menschen beziehen, die sich untereinander lieb sind und grün sind. Hm. Es sollte auch ein bisschen mehr Kontroverse geben. Oder ein bisschen mehr scheinbar Fremdartiges. Ich versuche mal, Menschen dann gerade ins Gesicht zu gucken und zu sagen, so, was ist das jetzt hier eigentlich?
Hallo, hier in dem Podcast vom Wachsaal in die Gemeinde, 45 Jahre deutsche Psychiatrie, na und? Heute ist es wirklich ein besonderer Gast, Gudrun Tönnes. Hallo Gudrun.
Hallo Klaus.
Jo. Du bist Ergotherapeutin, bist Veranstalterin von Ex-In-Kursen in NRW und leitest die Agentur, so habe ich das gelesen, Lebensart. Genau. Und bist noch Vorsitzende der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen in Münster, wenn ich das richtig sehe. Ne? Aber du hast aus meiner Sicht ja eine ganz besondere Biografie und Geschichte. Denn du hast mir im Vorgespräch erzählt, kennst ganz verschiedene Perspektiven und Rollen in der Psychiatrie, hast diese auch zum Teil leidvoll erleben müssen. Magst du den Hörerinnen und Hörern heute etwas mehr darüber erzählen zu Beginn?
Ja, gerne. Also ich habe ja nahezu wirklich 40 Jahre Psychiatrieerfahrung, also konkret Psychiatrieerfahrung. Das begann 1982 damit, dass ich mich vom Dach meines Elternhauses abgeseilt habe und dann in einer Klinik landete, wo ich operiert wurde. Und von dort aus hat man mir gesagt, wollen Sie nicht mal in ein anderes Krankenhaus? Und ich habe gesagt, ja, Tapetenwechsel ist ja nicht schlecht, und wurde dann liegend transportiert und landete dann in einer Klinik in Techte, im Horus-Hospital, und wurde dann aufgrund mehrerer Gesten und Sätze, die ich von mir gegeben habe, dann lieber auf die geschlossene, so wie die Ärztin sagte, eingeliefert, und fand mich dann tatsächlich eingeschlossen. Und das war für mich eine ganz neue Erfahrung. Ich war sechs Jahre in Spanien unterwegs gewesen. Unter anderem hatte ich dort auch mal einen gebrochenen Fuß, war dann in der Klinik gewesen in Cadiz und kam im Gipsfuß wieder zurück aufs Schiff, wo ich auch gelebt habe. Und dann war das für mich ganz ungewohnt, aufgrund einer OP und eines eingegipsten Fußes auf einer geschlossenen Station zu sein. Mhm. Ich hatte so eine Art Größenwahn. Ich war in einer Mission unterwegs, welche wusste ich auch nicht genau, aber ich hatte so das Gefühl, es gibt Hoffnung für diese Welt. Ja. Warum ich dieses Gefühl hatte, das hatte damit zu tun, dass ich ein schwerwiegendes Erlebnis hatte zuvor in Spanien. Dort hat ein Partner von mir, der mit dem ich sechs Jahre zusammen war, hat mich bedroht, und in der Situation ist er dann, weil er so betrunken war, auch hingefallen, und ich habe kurzzeitig gedacht, den erschlägst jetzt. Am nächsten Tag habe ich ihm das erzählt, wie das alles hätte enden können. Er war oft sehr schwer betrunken, und dann änderte sich sein Verhalten. Ich habe dann dafür gesorgt, indem ich ihm das erzählte, dass er das weiter besucht hat, und ich bin dann noch mehrere Monate da in Spanien geblieben. Ich war aufgrund anderer Ereignisse sehr mit Scham besetzt dort in dem Häuschen in Spanien, was wir hatten, ja, so ein umgebauter Schafstall, und habe eine Weile gebraucht, bis ich mich dann wieder Menschen genähert habe da im Umfeld, und habe auch kurz überlegt, ob ich dem jetzt ein Ende setzen sollte und auch überlegt, wie ich das machen sollte. Aber ich bin ganz froh, dass ich einen Entschluss gefasst habe, meine Scham zu überwinden. Mein Freund hatte vorher da Menschen im Dorf verprügelt auch, und bin dann zu einer Familie gegangen, wo ich sechs Wochen ungefähr noch untergekommen bin. Wie und auch helfen konnte bei der Ernte. Das war eine spanische Familie mit sieben Söhnen. Genau.
Wie alt warst du da?
Da war ich 24 Jahre alt. Und das war ein Erlebnis, was mich sehr geprägt hat. Es ist einfach eine ungeheure Energie frei geworden in so einer Situation, wo du denkst eigentlich, du könntest einen Schlag ausführen, tust das dann doch nicht. Und von mir her gab es so eine Erklärung von der inneren Dynamik, dass durch so eine Aktion, also dass ich etwas nicht getan habe, was sehr schwerwiegend gewesen wäre. Ich habe gedacht, und weil ich plötzlich mein Leben wieder vor mir hatte, weil das war wirklich der Auslöser, der Moment, wo ich das Gefühl hatte, ich kann mich von einem Menschen frei machen, von dem ich mich total abhängig gefühlt habe. Das war so eine Beziehung, wo ich total abhängig war und immer wieder hin zurückgegangen bin, egal was passierte. Und an der Stelle war wirklich die Verbindung gekappt, als wenn sich irgendwie irgendwas erfüllt hätte, was wichtig war. Und dann war für mich wieder Hoffnung für mein Leben gleichzeitig, aber auch so unbewusst das, was ich so hinter mir gelassen habe, dass das auch schwerwiegend war, dass es kaum auszuhalten war, dahin zu gucken, was das so im Einzelnen war, was in der Zeit passiert ist. Und dann bin ich von Spanien aus nach Deutschland zurück, nach sechs Wochen ungefähr, zum Teil per Anhalter, und das war auch eine ziemlich abenteuerliche Geschichte. Anhalter gefahren bin ich viel mit den entsprechenden Folgen auch für Frauen. Aber ich bin dann wieder zu Hause angelangt. Und zu Hause war ich dann auch fremd. Also dieses Zuhause war fremd, zum Teil auch mit Verursachern von ursprünglichen Traumata. Und dann erlebte ich meine Mutter wie hinter einer Wand. Da hatte ich so gar keinen Kontakt zu. Das hat sich später auch erst erklärt. Die hatte sich irgendwann losgesagt und hat gesagt, diese Tochter habe ich nicht mehr, ich muss mir zu viel Sorgen um die machen. Und das hat sich dort so dargestellt, aber für mich war das ja in der Situation, hatte ich einfach nur einen Eindruck, einen Eindruck von Fremdheit. Es war mir völlig fremd, dass dort viele Pflegemittel waren, dass dort Lampen anblieben. Ich hatte ohne Strom gelebt, wir hatten irgendwie gerade mal ein bisschen fließend Wasser aus der Zisterne. Ein sehr einfaches Leben in Spanien gehabt, was ich auch durchaus geschätzt habe. Aber dann kam ich zurück, eigentlich in einer Art von Luxus, aber auch in einer Art von Fremdheit. Und dennoch hatte ich das Gefühl, meine Familie ist auch nicht so zufrieden. Und ich hatte keine Perspektive, erstmal so im Sinne von beruflicher Perspektive. Ich hatte ein Studium mal begonnen, ich hätte mich wieder einschreiben können, aber ich hatte tatsächlich auch den Boden unter den Füßen verloren. Ich hatte völlig den Boden unter den Füßen verloren und irrte ziellos durch die Gegend, mehr oder weniger, wurde auch von meiner Familie aus subjektiver Sicht auch nicht so freundlich behandelt. Und dann habe ich nachts die Autos von meiner Mutter, habe ich das Auto mal geklaut und bin damit losgefahren, habe das irgendwo stehen lassen. Das hört sich lustig an, aber es ist überhaupt nicht lustig gewesen. Ich habe mich natürlich Sorgen gemacht. Habe da stehen lassen, wenn der Sprit alle war, und dann noch vergessen, dass ich unterwegs war, auf Sprit zu holen, sondern habe dann andere Missionen erfüllt. Das gipfelte dann noch zwischendurch darin, dass ich mal an meinem Geburtstag dann auf einer Polizeiwache landete, weil ich in Anführungsstrichen Hausfriedensbruch auf dem Schrottplatz gemacht hatte. Da war ich über den Zaun geklettert und hatte dort ein bisschen Fanta getrunken. Wir hatten da Party gemacht und haben mich dann festgehalten. Ja, also ich habe merkwürdige Dinge getan, wie Menschen, die unter Psychose tun. Also es ergab Sinn für mich. Es war so alles miteinander verbunden. Es war auch ein bisschen wie so ein Spiel. Und eines guten Tages, nach ein paar Wochen, war es abends so, dass meine Eltern da vor dem Fernseher saßen, und ich fand das auch immer sehr, sehr langweilig. Und dann haben die das Haus ja abgeschlossen und ich sagte, ja, mir bleibt ja noch der Dachboden oder irgendwie der Strick auf dem Dachboden, ich weiß es auch nicht. Und dann fragte meine Mutter noch, willst du dich aufhängen? Und dann habe ich gesagt, nee, abseilen. Und das war wirklich meine Absicht, mich abzuseilen. Und ich war überzeugt davon, dass ich das kann.
Ja.
Also im Sinne von, ich war sehr sportlich damals, vielleicht so 67 Kilo, heute wirklich 82. Und ich habe dann das Seil genommen und hatte dummerweise Handschuhe an, habe das Seil am Kamin festgemacht, bin an dem Seil runtergerutscht, mir ein bisschen die Hände noch verbrannt dabei und dann war mein Fuß gebrochen. Also der Fuß stand so im rechten Winkel zu dem Bein, das heißt, der Außen- und Innenknöchel waren gebrochen. Dann habe ich den Fuß genommen, wieder in die Position zurückgeruckt und habe laut geschrien und dann wurde ich in die Klinik verfrachtet. Ich habe mich sozusagen dann, ich habe mich mehr oder weniger selber dann da rein manövriert, dass ich auf eine andere Art Hilfe erfahren konnte, die dann aber auch erstmal keine Hilfe in dem Sinne war. Also ich habe sehr bereitwillig erzählt im ersten Krankenhaus. Ich habe gedacht, ja gut, wenn du jetzt erzählst, was mit dir war, was passiert ist, Dann verstehen die, warum du hier bist. Dann verstehen die, was mit dir los ist, und dann lassen die dich wieder gehen. Und das haben die aber nicht gemacht. Die haben mich stattdessen vollgepumpt, sage ich tatsächlich auch, mit Medikamenten, dass ich mich nicht mehr artikulieren konnte. Ich hatte Mühe, mit Unterstützung von Händen im Gesicht Worte zu artikulieren. Und das wurde dann irgendwann auch nochmal von meinem Bruder moniert und von einer Bekannten von mir, die besuchte, ne, ob das denn nötig ist, dann bekam ich weniger und kam mir so ein Gegenmittel. Das war damals, glaube ich, Haldol, was ich bekam, und dann hatten die Ton so als Gegenmittel.
Ja, genau.
Und dann wurde ich am nächsten Tag oder zwei Tage später wurde ich gefragt, wie es denn jetzt so geht. Und dann sage ich, ja, es ist immer noch schwierig, so zu artikulieren. Und dann sagte die Ärztin, ja, sagen Sie mal lila Flanelläppchen und dann so lila Flanelläppchen. Dann geht doch. Also das waren oftmals so. In der Klinik sind mir viele Dinge begegnet, die befremdlich waren für mich.
Ja, klar.
Leitender Arzt, der mich nach meiner künstlerischen Schaffensperiode fragt, weil er wusste von meinen Eltern, dass ich irgendwie mal. Aber eigentlich, es bekam keiner einen Zugang zu mir. Und das ist etwas, was mich auch heute bewegt, Genesungsbegleiter auszubilden. Nicht nur deswegen, sondern weil es gibt einfach Regeln auf diesen Stationen, diesen ungeschriebene Gesetze, und wenn ich die als unbedarfter Patient, vor allem im Ausnahmezustand, nicht kenne, dann bin ich verratzt.
Ja.
Na, also bei mir hat sich das dann so geäußert. Ich komme halt daher, dass ich öfter mal in der Klinik war mit einem gebrochenen Fuß. Ich habe gedacht, ja, möglichst schnell wieder auf die Beine kommen. Ich hatte zwar eine Drainage im Gips, aber ich habe in kürzester Zeit dafür gesorgt, dass Mitpatienten mir einen Rollstuhl besorgten, und dann habe ich meinen Fuß genommen und auf den Stuhl gelegt, hochgelegt tatsächlich. Und das wäre eigentlich auch in Ordnung gewesen. Aber die haben mich dann dazu verdonnert, im Bett zu liegen, die ganze Zeit möglichst. Und ich war auch starker Raucher. Mhm. Das war für mich ganz, ganz bitter, dass ich da nicht raus durfte. Ja, da gibt es so ein paar Anekdoten, so im Nachhinein ja fast Anekdoten zu erzählen. Aber es war in der Zeit schon auch beängstigend. Wenn ich einen Pfleger frage, wie viele Spritzen kriege ich denn noch so? Natürlich auch nicht so fachlich richtig gefragt. Also ja, bis der Arsch so richtig dick ist. Also es gab da rüde Behandlungsweisen. Ich bin dort entwichen, trotz meines Gipsfußes. mit Hilfe einer Freundin.
Würdest du, magst du sagen, wo das war oder so?
Das war in Techte im Moros-Hospital. Da bin ich auch inzwischen im Frieden mit. Ich habe da vor Jahren meine Krankenakte abgeholt, so den letzten Teil, und mit dem leitenden Arzt dort gesprochen. Und auf einer Tagung hat mir auch mal so ein Pflegedirektor dort angeboten, dann die Geschichte nochmal aufzubereiten. Mhm. Aber es ist deswegen muss ich diese Geschichten trotzdem erzählen dürfen. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da jemandem böse bin oder grolle oder so, aber es ist ja, und ich verallgemeine das auch nicht. Ne? Es ist einfach beispielhaft, so wie ich das auch meinen Teilnehmern sage, ne? Sagt nicht, die Psychiatrie ist schlecht oder die Psychiater machen das und das, sondern erzählt von eigenen Erfahrungen, denn die sind wahr. Und die habt ihr gemacht und da erzählt ihr euer subjektives Empfinden und das ist etwas, was jeder gelten lassen muss. Und auch aushalten muss, wenn er von der anderen Seite kommt.
Ja, klar. Ich komme ja von der anderen Seite sozusagen. Ich habe ja auch in der Auseinandersetzung, so in triologischen Auseinandersetzungen, ja auch diese ganzen Erfahrungen auch gehört und von den verschiedenen Seiten. Und ich muss immer sagen, irgendwann muss man da einfach das Maul halten, weil das sind halt die Geschichten, die wahr sind. Und die sind, ja, und da war ich auf der anderen Seite irgendwie, ob gewollt oder nicht, auch teilweise daran beteiligt.
Und es ist irgendwie was, es hat auch auf eine Art einen eigentümlichen Reiz, diese geschlossene Station. Ne? Also die Menschen verhielten sich seltsam und das passte in mein System rein. Es kam eine Ordensschwester, die irgendwie von der Rolle war, ich sag mal wahrscheinlich psychotisch, und die lief da, später habe ich gesehen, dass eine Ordensschwester war, die immer mehr von ihrem Ornat dann auch trug, also mehr von ihrer Dienstkleidung und vorher im Trainingsanzug herumlief, die kam dann in mein Zimmer rein und schnappte sich meinen Filzschreiber, den ich da hatte, und sagte, weißt du schon, du bist der Joker und das ist dein Zauberstab. Und das stimmt auch irgendwie, ich schreibe die Sachen auf. Oder es kam irgendwie so eine ältere Dame rein, immer um die gleiche Zeit, und ich hatte mir so ein Mützchen gehäkelt, durch Welt ein bisschen männlich oder jungenhafter in dem Alter, und die sprach mich mal mit Franz Joachim an. Die sagte immer, ach Franz Joachim, ich könnte mich so aus dem Fenster stürzen. Ich sage, Oma, was ist denn, nicht traurig sein. Ich habe dann immer so getan, und wenn sie meine Oma ist, habe ich ein Taschentuch gegeben, dann hat sie ein bisschen geweint. Und dann war sie wieder ganz zufrieden. So, ne? Hatte auch keine Idee mehr, sich aus dem Fenster zu stürzen. Und es gab auch wirklich so gruseligen Moment mal, da wurde eine Frau reingeschoben, eine ältere Frau mit ganz, ganz wirren Haaren, grau-schwarz meliert, die standen vom Kopf ab, die hatte an den Füßen Krallen, lange Krallen, die gelblich waren, und ne, es roch so von Weitem schon nach Salmiak, also die war schon sehr, sehr vernachlässigt zu Hause gewesen, und dann saß sie in einem Rollstuhl und wurde da auf die Station gefahren und hob immer den Arm und schrie, Heil Hitler, Heil Hitler, und du bist auch so einer, guckte da einzelne Leute an, zeigte auf mich, zeigte auf noch jemanden, und irgendwie war es schon erschreckend auch, ne? was wir so als Selbstpatient dann auch erlebt habe an wirren Zuständen, wo ich mehr oder weniger mit umgehen konnte. Und eine Frau kam immer aufs Zimmer und fragte mit Nachbarin, Zimmernachbarin, fragte immer, ob sie jetzt umgebracht würde. Das war auch immer sehr schwierig, damit umzugehen, aber kam da durchaus auch mal ins Gespräch. Aber das ist halt so diese verrückte Welt, ne, auf der geschlossenen Station.
Klar, aber das sind ja auch schon, teilweise schon auch nochmal traumatische Erlebnisse, je nachdem, ne, was man da gehört hat oder hört oder mitbekommen hat. Also das ist schon, also ich, wenn du so erzählst, laufen bei mir natürlich ganze Bilder im Kopf ab, weil ich das natürlich kenne, also so zumindest, ich sage jetzt mal zum Glück nicht von der Seite, aber ich weiß halt, wie das da so zuging. Und diese Verdichtung von Menschen, die in Ausnahmesituationen sind, das ist ja an sich schon ein Problem oder ein Fehler oder ich weiß nicht.
Ja, ich weiß auch nicht, wie man das anders lösen könnte. Ich meine, ich kann mich da sehr gut dran erinnern, und ich spüre ja manche Gefühle und manche Emotionen, habe ich auch erst so im Nachhinein gespürt. Ich war da ganz oft auch weggedämmert, immer über Tag von den Medikamenten, aber ich erinnere mich sowohl an diese Situation als auch an die Situation, was für komische Sachen gemacht habe, kann ich mich sehr gut erinnern. Und das hatte so überhaupt nichts mit Gefühlen zu tun. Das war so eine Gefühllosigkeit. Das ist für mich auch so meine Erklärung für meine Psychose ist auch tatsächlich, dass ich mich über meine Gefühle erhoben habe. Also im Sinne von überheblich geworden, um das auszuhalten, was eigentlich auszuhalten war, muss ich das auch erstmal so wie abspalten oder unter mir oder hinter mir lassen oder beide gar nicht an mich heranlassen. Das ist natürlich kein bewusster Vorgang, aber es ist so ein Mechanismus.
Das ist alles so Überleben ja auch, ne?
Irgendwie. Im Kopf passierte. Genau, das ist ja das, was wir oft auch in den Kursen dann erleben, dass Menschen tatsächlich, für mich war das auch einfach ein unerträglicher Zustand, ne?
Kommst du denn aus so einer Situation raus oder was ist das für ein Weg, den du dann da eingeschlagen bist?
Also ich habe erstmal bin ich da raus, indem ich aus der Klinik raus und dann habe ich mich auf Drängen meiner Familie ambulant behandeln lassen und das fand ich auch erstmal okay. Die haben sich auf Medikamente absetzen und so reduzieren einladen lassen. Aber ich habe dann irgendwann so eine Unruhe bekommen. Ich habe auch immer gemerkt, bestimmte Medikamente, die wirken dann bestimmte nicht. Und das ist nicht jedes Medikament, um das andere zu ersetzen. Ich musste dann nochmal, weil ich dann hatte ich meinen Gips abgemacht, bin mit der Mofa durch die Gegend gefahren von einer Freundin und habe die auch wieder irgendwo im Wald liegen lassen. Also ich war immer auf der Flucht dann. Und dann bin ich letztendlich freiwillig, unfreiwillig in die LWL-Klinik in Münster gekommen. Und dort hat man dann aus der juvenilen Psychose, die ich diagnostiziert bekommen hatte, die letztendlich das gar nicht bedeutet, bedeutet nicht hebephrenische Schizophrenie. Das hat mir dann der Psychiater später nochmal so erläutert. Ich konnte das ganz früher gar nicht auseinanderhalten. Und die haben daraus eine hebephrenische Schizophrenie gemacht und weil meine Symptome nicht mehr so deutlich waren, haben sie auch so eine Schizophrenia simplex in Betracht gezogen. Also das ist ganz gruselig, wenn ich meine Krankenakte lese. Ich habe die ja vor einigen Jahren mir so nach und nach aushändigen lassen, was auch ein langer Prozess war. Aber rausgekommen bin ich tatsächlich erstmal jahrelang gar nicht so aus diesem Label. Ich habe, muss sagen, heute sagt zum Beispiel eine Kursteilnehmerin, die promoviert, sagt, ja, Hirnriss ist so eine Diagnose überhaupt anzunehmen und zu glauben. Aber da, wo ich herkam, da hat man schon so ein bisschen glauben müssen, was Ärzte sagen. Und ich wusste es auch nicht besser. Zu dem Zeitpunkt, wir hatten auch noch nicht so dieses Internet, es gab für mich noch nicht eine Dorothea Buck irgendwo in Sicht oder andere Vorbilder, sondern ich habe erstmal dafür gesorgt mit Compliance, dass man mich so gut wie möglich behandelt. Also diese Situation mit Zwangsmaßnahmen, die hatte ich dann nochmal erlebt in der LWL-Klinik auch, wo ich dann an vier Punkten angebunden wurde, weil ich mich an meinem Gipsfuß zu schaffen machte, brachte mir meine große Sorge. Der war aber dann schon 3 Monate fast her, die OP. Und dann haben die mich da festgebunden und ich habe dann gesungen, wenn die so Boss of Egypt sind, lauthals. Das war die einzige Möglichkeit, mit der ich mich wehren konnte. Ne? Das habe ich auch damals ernst gemeint, so, ne? Also wirklich von der Botschaft her. Also man kann da durchaus sagen, dass ich da auch noch knalle verrückt war und dann habe ich danach irgendwann nach 2, 3 Aufenthalten war ich dann tatsächlich so compliant, dass ich gesagt habe, nein, habe ich mich da tatsächlich an die Hand nehmen lassen von der Psychologin, die gesagt hat, ich glaube, da warst du aber schon 85, also schon 3 Jahre später. Jetzt nimm mal hier dein Liponex und dann ist es auch gut und so. Ja, und dann habe ich erstmal so über mehrere Jahre mein Liponex genommen und in der Zwischenzeit, da habe ich viel gerungen, viel gekämpft, viel gelitten auch. Ich habe nach der ersten Psychose ein ganzes Jahr gebraucht, um wieder auf die Beine zu kommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich war bei meinen Eltern etwas nur vor mich hingedämmert und geschlafen und auch ohne Medikamente dann einfach so einen extremen Erschöpfungszustand gehabt. Mhm. Das ist so im Nachhinein noch alles erklärbar. Also ich hab wirklich Dinge durchlebt, durchgemacht und dann habe ich ein ganzes Jahr, ich kam dann wieder auf die Beine, habe wieder angefangen zu studieren, 83. Und dann Ende 83 war wie mit einem Schlag plötzlich alles dunkel, alles weg, jede Energie und ich habe fast ein ganzes Jahr lang dann tagelang immer nur geweint und hatte keine Lust mehr zu leben, habe auch diese Behandlung als sehr belastend empfunden, war in der Klinik, in der Tagesklinik und auf der Therapiestation. Und ich hatte zuvor auf einer Therapiestation mal so ein paar Sachen auf den Tisch gepackt, über die ich noch nie gesprochen hatte, beziehungsweise nur ganz am Anfang. Weil ich kam so langsam auf die Idee, dass das, was mich krank gemacht hat, auch mit meiner Biografie zu tun hatte. Also weg von dem, ich nehme jetzt so die Medikamente, hin zu dem, nee, du hast auch was erlebt, was auch schwerwiegend war. Und du traust dich nur nicht, das jetzt noch zu erzählen. Und dann gab es einen Psychologen, den habe ich versucht, das zu erzählen. Der sagt, ja, ist ja gut und schön, aber ich mache Verhaltenstherapie. Machen Sie mal ein Soziogramm. Und ich so, das war dann wirklich so, also wie so ein Schock innerlich, ne? So nach dem Motto, der will das gar nicht hören, der versucht das auch nicht mehr zu helfen, zu erklären, aber der macht was ganz anderes mit mir und ich soll jetzt mal gucken, wie mein Umfeld ist. Mhm. Und da habe ich dann ein Jahr oder so, ein gutes Jahr gebraucht, um da rauszukommen. Und dann bin ich 85 nochmal wirklich so richtig schlagartig, ging es auf einmal wieder hoch und dann freut man sich ja als Mensch, der vielleicht auch so ein bisschen Ansatz zur Bipolarität hat, habe ich mich gefreut, dass es gleich aufgeht und ich fühlte mich neu geboren und dann war ich platsch, zack, auch schon wieder in so einem Zustand, wo alle rundherum sagten, Brunnen und das und das und ich dann quasi zu meinem Schutz freiwillig auch wieder in die Psychiatrie gegangen bin. Genau, und da war das dann, wo die dann sagten, ach, nimm doch mal dieses Kurzapin jetzt mal regelmäßig ein und dann habe ich das auch gemacht und dann war ich die brave Patientin ganz lange. Und mittlerweile hatte ich mein Studium aufgegeben. Es ging ja nicht anders. Man
muss ja Was hast du denn da studiert gehabt?
Also ich habe Design studiert. Mhm. Ich habe da auch eine Menge mitgenommen. Kunst ist für mich aber auch vielen Ausdrucksmittel gewesen. Mhm. Auch ganz früher schon. Kunst und Schreiben waren immer so Ausdrucksmittel, wo ich mich mit gerettet habe. Wände voll tapeziert mit Bildern, mit Mustern drauf, die ich einfach gemalt habe, um mich abzulenken. Ich bin ein Missbrauchsopfer und Überlebende. Und ich hatte so meine Kanäle versucht zu finden, damit umzugehen und das auszuhalten. Und ich konnte natürlich zu Hause auch nichts erzählen und die so komischen Sachen, die ich gemacht habe, oder die komisch gedacht habe oder nicht so leistungsfähig, weil führte dann dazu, dass ich zwischendurch eigentlich auch schon sowas wie Tradon, das ist so ein Mittel, das kriegt man, das ist so ein Wirkstoff drin, der auch für ADHS eigentlich wirkungsvoll sein soll. Also ich habe als Kind schon Psychopharmaka gekriegt, ohne das damals zu wissen. Einfach weil ich aus dem Blickwinkel meiner Mutter ein bisschen auffällig war. Ne? Ich schlief dann nachts nicht und dann musste ich über Tag schlafen, konnte den Haushalt nicht machen, lieber berufstätig. Das war ein bisschen Dilemma. Ja, jedenfalls wurde ich dann so ein bisschen in die Spur gebracht. Da war so ein Wendepunkt, dass ich dann tatsächlich in die Tagesklinik, sag mal, genötigt wurde. Und dann war ich in dieser Tagesklinik, das war dann tatsächlich so ein Wechsel von 89 auf 90 in dem Jahr. Und da bin ich dann in der Frauengruppe gewesen. Und dann kamen da ein paar Themen zum Vorschein, so Missbrauch und dass sie davon krank geworden sind. Und dann wurden so ein bisschen Verbindungen hergestellt. Und dann musste ich aber immer weinen. Ne? Und da durfte ich diese Gruppe nicht mehr mitmachen, weil ich da irgendwie, da stand dann hinter in der Akte drin, dass ich Affektinkontinenz hatte. Ja, das ist nicht lustig. Und dann habe ich die Geschichte mit meiner Ärztin zusammen versucht aufzubereiten. Ich habe das dann immer vorher aufgeschrieben und dir dann die Passagen vorgelesen. Tatsächlich auch diese Geschichte mit meinem Ex, wo ich 6 Jahre zusammen war. Und die saß dann immer so und zog immer die Luft durch die Zähne so. Und ich wusste ja, eigentlich kannst du da gar nicht zumuten, diese Geschichten. Aber ich lasse dann erstmal so los. Ne? Ich Und dann habe ich gedacht, na gut, okay, ne, dann hat sie jetzt so eine Mülleimerfunktion. Ich erzähle jetzt alles, was ich sonst noch nirgendwo erzählt habe, ob sie es jetzt versteht oder nicht. Und irgendwann habe ich gedacht, so, jetzt sind die wichtigsten Sachen gesagt. Und da habe ich nämlich hinterher dann in der Krankenakte gelesen, dass ich mehrmals auf den Mann eingeschlagen hätte und dann weggelaufen wäre, weil ich dachte, er wäre tot. Und da habe ich mich, also das musst du dir vorstellen, ich lese die Akte zu Hause, lese das und dann lache ich mich kaputt einerseits und dann fange ich wieder an zu weinen. Also war wirklich so eine Abwechslung von Weinen und Lachen. Wo meine Partnerin dann komplett verstanden hat, warum ich diese Akte nicht vor Ort lesen wollte. Ja, das war so rückblickend dann für mich aber eine Situation, wo ich selber angefangen habe zu verstehen, was ist eigentlich mit dir passiert. Und nicht gänzlich, aber so nach und nach in Frage gestellt habe, diese Deutung und Deutungshoheit natürlich auch von den Ärzten, nicht mit dem Selbstbewusstsein von heute, aber so mit dieser Ahnung, du hast Verletzungen erlitten, ne? Und bist verletzlicher Mensch, du hast Verletzungen erlitten und die können auch heilen. Und das, was du bisher irgendwie dazu genutzt hast, das hat noch nicht gereicht oder so nicht funktioniert. Das hat gereicht in dem Sinne von, dass ich Tagesstruktur hatte, dass ich funktionieren konnte auf eine Art, aber ich konnte mich weder wehren noch irgendwie überhaupt fühlen, wenn ich eine Reaktion eigentlich hätte zeigen müssen, so spontan. Also dieses ganze Gefühlsfeld, die war sowas von zugedeckt und abgeschottet und durcheinander und so mehr wie Nebel. Und dann habe ich den versucht zu lichten und ich habe versucht, tatsächlich so Wunden, habe ich dann gedacht, naja, wenn die heilen sollen, dann müssen die auch nochmal wieder aufgebrochen werden, vielleicht auch sauber gemacht werden. Und habe mich dann wirklich intensiv, systematisch mit Themen beschäftigt, die über die Jahre in mir wirkten. Aber ich habe mir das genauer angeguckt. Ich habe gedacht, was ist denn, wie sieht denn Wut eigentlich aus? Ne? Und dann habe ich so wirklich monatelang an so Fratzen gearbeitet aus Ton, die wütend gucken, die innere Leere zeigen, unterschiedliche Emotionen zeigen. Und habe es damit so für mich manifestiert und begreifbar gemacht und das auch wieder erlernt. Und ich habe auch Kunsttherapie gemacht, da in der Institution, aber da habe ich dann sehr schnell gemerkt, so, ja, es ist schwierig in so Gruppen, dann ist dem geht's noch schlechter und dem geht's noch schlechter und du bist dann diejenige, die den Tee kocht und du bist dann diejenige, die das macht und das macht. Und traust dich dann gar nicht mehr mit deinen kleinen harmlosen Geschichten vergleichsweise harmlos in die Ecke. Und wenn du was Schlaues sagst, dann schreibt die Kunsttherapeutin das auf und die schreibt gerade ihre Arbeit. Und dann habe ich viele Sachen so für mich zu Hause gemacht, auch so Skulpturen, die verschiedene Zustände darstellen und Bilder gemalt. Und das ist für mich rückblickend auch so eine Selbsttherapie, auch mit ergotherapeutischen Mitteln dann gewesen. Und,
Hättest du dir in der Zeit eigentlich mehr Unterstützung in diese Richtung gewünscht, also das auch so zuzulassen oder rauszulassen und dass da vielleicht mehr Verständnis wäre? Ich meine, ist vielleicht ein bisschen eine blöde Frage, aber du erzählst das ja jetzt so und ich höre dazu und denke, da ist ja ganz viel Energie von dir und ganz viel Aktivität auch von dir ausgegangen, um überhaupt zu sagen, immer da muss ich genauer hingucken, da will ich genauer hingucken, da muss ich mich mit auseinandersetzen. Ja. Und ich höre nicht so sehr andere, dessen Job das eigentlich auch wäre, dich dabei zu unterstützen, dass die da waren. Ist das richtig so?
Das stimmt. Das war auch noch im Nachhinein, als ich einen Vortrag über Recovery und Empowerment gehalten habe, noch mit dem Thema, ja, wo waren denn da die Profis? Ja, also es war wirklich... Die waren irgendwo, aber das, ne, also der liebe Krankenpfleger in der Tagesklinik, der wollte mich damit trösten, weil ich ja so langsam war in der Arbeit, der schenkte mir das, oder lieh mir das Buch, die Entdeckung der Langsamkeit, da konnte ich gar nicht mit anfangen. Dann war das auch noch ein Mann als Bezugsbetreuer, für mich schwierig. Eine andere Ärztin wunderte sich, dass ich Abzeichnungen von einem Badeanzug hatte, dass ich regelmäßig in Urlaub fuhr, was ich zu der Zeit konnte, weil ich eine Freundin hatte, die mich immer mit. Also die waren so an mir vorbei, so, ne? Also ich bin ja dann auch nicht diejenige, die unbedingt die Beziehung gestalten muss, oder eine Psychologin, die lange immer mit mir Gespräche geführt hat, aber auch eigentlich eine ganz merkwürdige Beziehung aufgebaut hat, in der Essen gegangen ist und alles Mögliche, Schlüssel zum Blumengießen gegeben und so. Irgendwie dachte ich immer, das wäre eine Freundin. auch. Aber es ist ja dann noch so, wenn es vertragt, die sagte dann irgendwie, also beim Thema Missbrauch, ach, daher weht der Wind. Und da bist du irgendwie so, war ich so sprachlos, ne? Also, ich weiß dann auch nicht. Also, es war eben genau dies, was viele Menschen beklagen, dass niemand da war, wo ich das Gefühl hatte, dem kannst du das jetzt zumuten oder zutrauen, dass er das irgendwie versteht. Und das waren dann im besten Falle manchmal auch Mitpatienten, aber auch nicht immer.
Also
dieses, ich habe da in der Selbsthilfegruppe, was mir wirklich geholfen hat, war eine Selbsthilfegruppe bei Zartbitter.
Aha,
Also da gab es dann wirklich so einen Wendepunkt, das war dann aber auch schon so 92, 93 die Richtung. Du musst dir vorstellen, das hat alles über Jahre gedauert.
Ja,
die Energie war nicht so wie heute, ich bin gewiss, dass das funktioniert hat, sondern das war so, was, wenn das nicht hinhaut? Und jetzt reduzierst du deine Medikamente. Und dann, ne, jedes Mal sagt die Ärztin, ja, passen Sie auf. Ne? Und ich habe dann aber schon vorher so viel reduziert, wie ich ihr gesagt habe, dass ich das reduzieren würde, damit ich die Angst nicht noch mittragen muss. Und die hat dann später auch gesagt, ich würde dann im halben Jahr krank werden. Also ich sagte, ich habe jetzt alles abgesetzt und das ist jetzt, glaube ich, so. Ja, 94, 93, ist schon ein paar Jahre her. Ne? Bin ich krank geworden. Jedenfalls die Zartbittergruppe, da bin ich drauf gekommen, tatsächlich auch auf einer Empfehlung da aus der Klinik. Und da habe ich dann festgestellt, ja, es gibt auch andere Menschen, die sowas Ähnliches erlebt haben. Die sind aber jetzt nicht in der Psychiatrie, sondern die sind Anwältin, die sind Sozialarbeiterin, die werden jetzt Altenpflegerin fatalerweise. Die stehen anders im Leben. Und das war für mich eine Erkenntnis, dass es erstmal so gar nicht zwangsläufig so ist, dass man daraus so eine Erkrankung entwickelt. Und ich hatte natürlich immer so dieses, ich habe vor 15 Jahren, glaube ich, das erste Mal gedacht, so, naja, Schizophrenie, das hattest du nicht, da hattest du nichts mit zu tun. Und du musst dir jetzt auch keine Gedanken mehr machen, das hat mit den Medikamenten irgendwann. Also kannst du dir vorstellen, sondern dass man, ich habe jahrelang so eine Selbstbeobachtung verhalten. Ist das jetzt noch in Ordnung? Ist das jetzt schon irgendwie drüber? Ist das und da bin ich ganz froh, dass ich fast so, ja, ich würde sagen, fast 20 Jahre recht selbstverständlich lebe und auch emotional bin. Ne? Auch schräge Sachen sage. Jetzt liefere ich mich alle ein. Das ist eine unglaubliche Prägung, die ich da erfahren habe.
Ja, klar.
Und
ja, aber auch eine unheimliche Leistung, finde ich, von selber da irgendwie so dran zu bleiben und nicht irgendwie aufzugeben oder sich zurückzuziehen.
Dann, stimmt, das war dann irgendwann, ich glaube, das war so um die 90er Jahre, 90 so rum, ne? Da war so irgendwann viel innerlich so eine Entscheidung, ich will genesen. Ich glaube, dass ich gesund werden kann. Ich glaube, dass das, was wir sagen, was dich gesund hält, dass das nicht stimmt. Dass diese Überzeugung von der Ärztin, sie müssen das und das, sie werden immer das und das. Diese Überzeugungen sind nicht meine Überzeugungen, sondern das sind Selbstaussagen. Das sind Kinderphasen, die kriegst du um die Ohren oder sie, ne? Ich habe das ja später im Zusammenhang mit meinem angestrebten Beruf, habe ich auch noch ein paar Kinderphasen gekriegt. Was so wirklich so eine ganz hilfreiche Begegnung war, war eine Psychologin in der Zartbittergruppe, weil ich sagte so, ich weiß nicht, ob ich von den Medikamenten abhängig bin. Und ich war da schon am Reduzieren und die sagte, die Frage kannst du dir getrost mit Ja beantworten. Und das hat eine Psychologin gesagt. Das war jetzt keine Psychiaterin, aber da hat eine Profifrau gesagt, es ist möglich, dass du abhängig bist. Und für mich war das eine ganz andere Herangehensweise, mich zu heilen von der Abhängigkeit, als mir etwas zu entziehen, was mir nützt, um gesund zu bleiben. Und da habe ich innerlich so einen Dreh gekriegt, dass ich mehr Zutrauen daran hatte, mit aufzuhören. Und das, ich habe wirklich, ich weiß nicht, 94 war das, Ende 94, 93, 94, irgendwann so in dem Jahr, habe ich 3 Absetzversuche gebraucht, um 25 Milligramm von Neponex Restdosis noch loszuwerden. Und ich habe mich auch mal mit einem Psychiater gestritten, der mit mir befreundet ist, ob das jetzt Entzugssymptome waren oder Absetzsymptome oder Entzugserscheinungen. Heute glaubt er mir, weil Volkmar Aderholt das auch sagt. Aber damals war das wirklich eine nervige Diskussion. meine Frau immer noch in Erinnerung mehr, dass der mir einfach nicht geglaubt hat. Ja. Aber heute, ich entdecke einfach, da bin ich manchmal auch ein bisschen frustriert, andererseits hat der Stolz auf mich. Ich entdecke einfach immer wieder so Drehs oder so neue Trends, wo ich sage, ja, das hatte ich jetzt auch schon hinter mir. Ne? So Medikamente absetzen, die abklingende Psychose oder in Würde zu sich stehen als Psychiatrie erfahrener Profi. Mhm. Ne? Habe ich 98 offen gemacht bei der Caritas. Also sind also Dinge, wo ich sage, ja gut, okay, das ist schön, dass es jetzt den Trend gibt. Und ich muss da jetzt keine Bücher drüber lesen. Oder? Mhm. Ich brauche auch keine mehr drüber zu schreiben, weil sie sind schon geschrieben. Und mich macht das schon froh, dass ich eine sehr praktische Grundlage einfach habe für das, was ich heute tue. Ne? Für die Ausbildung zum Genesungsbegleiter habe ich einfach eine praktische Grundlage, weil ich viele dieser Themen, die sind bei mir, kannst du dir vorstellen, wie du nachhaltig immer wieder dieses Empowerment immer wieder, diesen Glauben an Genesung immer wieder und natürlich auch in der Zeit immer all das tust, was geht. Dann hast du dann eine sehr praktische, sehr von innen herausgearbeitete Grundlage, um die richtigen Fragen zu stellen, um das auch zu vermitteln. Und da war ich von überzeugt, sonst hätte ich mich auch so lange nicht gehalten.
Misstönend oder auch frei schwingend, und zwar ist egal. Glück und Glas können zerbrechen und doch sind bislang. Unsere Herzen ganz geblieben, sie schlagen sogar noch immer füreinander, aber auch jedes für sich. Ich glaube, dass sie noch das eine oder andere Jahr weiterschlagen werden, deins für mich und meins für dich.
Hi Bernd, du bist auch wieder dabei, schön. Diesen Beitrag hast du den Hörerinnen und Hörern gestern aus Berlin eingespielt. Ich bin jetzt gespannt, ob die Hauptstadt noch inspirieren kann.
Hi Klaus, liebe Zuhörer, die Sommerpause ist vorbei, der Podcast geht weiter und the music never stops. Beim letzten Mal hatten wir Punks aus New York und auch diesmal gibt's wieder Punkrock, allerdings aus England. Im Mai vergangenen Jahres starb Dave Greenfield, der Keyboardspieler der Stranglers, mit 71 Jahren an einer Covid-Erkrankung. Schlagzeuger Jet Black, heute 81, verließ schon 2015 den Stuhl des Drummers. Hugh Cornwell hatte die Band schon früher wegen der üblichen musikalischen Differenzen verlassen. Die Stranglers gibt es mittlerweile seit über 45 Jahren. Sie hatten 23 Singles in den Charts und 17 LPs. Heute ist J.J. Burnell das einzige Gründungsmitglied der derzeitigen Formation der Stranglers. Am 10. September kommt das 18. Album auf den Markt und für viele gilt es als eines ihrer besten. Umstritten waren die Stranglers aus den verschiedensten Gründen von Anfang an. Wegen ihrer Songtexte, wegen ihres oft provokativen Auftretens in der Öffentlichkeit und wegen Dave Greenfield. Keyboards in einer Punkband, daran musste man sich erst einmal gewöhnen. Außerdem passte seine äußere Erscheinung nicht im Entferntesten zum Bild eines Punks. Er trug relativ lange Haare, einen hängenden Schnauzbart und rauchte eine Großvaterpfeife. Sein Orgelspiel erinnerte an das von Ray Manzarek der Doors. Obwohl Greenfield gerne betonte, sein Spiel sei von der Band Yes bzw. dem Keyboarder Rick Wakeman beeinflusst. Sozusagen zwei klassische Feindbilder des typischen Punks. Allerdings verlieh das Keyboardspiel Dave Greenfields den Stranglers einen eigenen Stil, der sich von vielen Two Guitars, Bass und Drums Bands deutlich unterschied. Hugh Cornwell sagte in einem Tweet zu Greenfields Tod, "He made the difference between Stranglers and all the other punk bands." Und je länger die Karriere der Band dauerte, desto wichtiger wurde Greenfield und seine Keyboards. Als sie den Song Walk On By von Dionne Warwick coverten, überschritten sie eindeutig eine musikalische Grenze. War das noch Punk oder schon wieder oder noch Prog-Rock? Keine Ahnung, spielt doch keine Rolle, der Song war erfolgreich. Auch hier steht Greenfields Keyboard-Spiel im Vordergrund. Das gleiche gilt für Don't Bring Harry und Duchess. Und dann kam Golden Brown. Ein Song, geschrieben von Greenfield und Drummer Jet Black, mit einem Text von Hugh Cornwell. Die Plattenfirma wollte ihn nicht als Single veröffentlichen, wurde von der Band aber qua Vertrag dazu gezwungen. Der Song, ein schräger Walzer, in dessen Text es um Heroin und eine Frau geht, erschien 82 kurz vor Weihnachten und wurde weltweit ein Hit. Dave Greenfield konnte nicht improvisieren. Wenn die Band vor einem Konzert kurzfristig die Setlist änderte, konnte er schon mal ausrasten. Zunächst hielten seine Bandkollegen ihn für exzentrisch, doch irgendwann stellte sich heraus, dass Dave Greenfield Autist war. J.J. Burnell sagte, er programmierte sich selbst. Die Leute dachten, es sei ein Sequencer, aber das war ein Mensch. Der Folgesong zu Golden Brown wurde französisch gesungen und im Text ging es um einen nekrophilen japanischen Mörder. Das neue Stranglers-Album Dark Matters, das letzte mit Dave Greenfield, ist laut J.J. Burnell unser erstes durch und durch erwachsenes Album. Man darf gespannt sein. Bis dahin hören wir noch einmal einen Song aus der nicht erwachsenen Zeit. Ein Klassiker.
Musik aus Berlin, Gespräch aus Münster, Produktion in Köln. Also, weiter geht's mit der neuen Digitalität. Schön wäre es, wenn etwas für euch dabei war. Die nächste Episode ist eine Extra-Ausgabe und schon nächsten Freitag zu hören. Ein ernster Hinweis noch zum Schluss. Heute, am 10. September, ist der Welttag der Suizidprävention. Dieses Thema muss noch deutlich mehr aus der Tabuzone raus und das heißt vor allem über dieses Thema ins Gespräch kommen. Tschüss, ciao, bye bye.